Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute mal wieder zu zweit, Johannes. Und wir sitzen sogar an einem Tisch hier. Das ist auch immer besonders schön.
Ja, genau. Hallo Martin. Hallo liebe Zuhörer, wir sind hier wirklich gerade live zusammen und besprechen Themen um Wasserstoff und natürlich auch um unser Business und so weiter. Und da haben wir jetzt spontan gesagt, wir machen eine Folge zu einem ganz aktuellen Thema eigentlich.
Ja, so ganz spontan war es natürlich nicht. Wir haben uns schon überlegt, dass wir das machen könnten und auch ein bisschen Sachen dazu durchgelesen. Aber es geht natürlich um die Eröffnung des ersten, ja wirklich ja, richtig langen Stücks von Wasserstoffpipeline hier in Deutschland. Die Firma Cascade hat im Dezember 2025, also vor wenigen Wochen, ein circa 400 Kilometer langes Leitungsstück, was eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten dafür genutzt worden ist, um Erdgas zu transportieren, jetzt auf den Transport von Wasserstoff umgestellt.
Genau, also es ist wirklich aktiv im Prinzip. Das hat sich schon einige Zeit hingezogen. Ich glaube, die haben jetzt schon über ein Jahr lang die Leitung einfach nur befüllt. Ja. Also da kam anscheinend jeden Tag irgendwie so ein Laster mit Wasserstoff oder wieder ein Tropfen in die Pipeline gelassen. Aber jetzt ist das abgeschlossen und die Pipeline ist wirklich betriebsbereit.
Genau. Die Befüllung, es war ja tatsächlich, die meisten von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die werden es ja mitbekommen haben, es war ja schon fast so ein bisschen so ein Running Gag, wenn man sich über die Befüllung unterhalten hat, war ja immer so der ja, eben halt so der Spaß, ja, kann man jetzt den Druck schon messen oder ist es... Oder ist es noch zu wenig? Aber ja, es ist jetzt so viel Wasserstoff da in der Leitung, auch dass man sagen kann, die Leitung ist gefüllt.
Ja, genau. Genau, und wurde pünktlich zum Ende des Jahres dann in Betrieb genommen. Die Lage ist im Norden von Deutschland, beginnt an der Ostsee und geht dann runter nach Ostdeutschland. Also es sind ja 400 Kilometer. Das heißt, es geht nicht durch ganz Deutschland, sondern ist wirklich quasi das erste Stück von der Ostsee ins, sagen wir mal, ostdeutsche Industriekernland.
Genau.
Oder Kerngebiet. Der Startpunkt ist passend gewählt am, wo früher das russische Erdgas ankam.
Richtig.
Und wo jetzt halt nicht mehr so viel ankommt, so dass man dann wahrscheinlich auch deswegen ein Grund, warum das so schnell ging mit dem
Umstellung
auf Wasserstoff.
Ja, genau. Dieser Anlandungspunkt, wo früher eben halt Nord Stream 1 aus der Ostsee auf das deutsche Festland getroffen ist, eben halt bei Lubmin, der ist so ein bisschen jetzt der Startpunkt von diesem umgestellten Netz. Und dann geht's zunächst mal, so wie du es ja schon gesagt hast, Johannes, nahezu perfekt südlicher Richtung hinunter. Kleinen Abzweig soll es dann irgendwann geben. Hinüber nach Osten, nach Schwedt. Ja, auch ein Anlandungspunkt von russischem Erdgas über viele, viele Jahrzehnte in der Nähe der polnischen Grenze. Wo ja auch diese Diskussionen in den letzten Monaten und Jahren ja schon waren, ja, eben halt, wie es da in Schwedt überhaupt weitergehen soll. Nachdem jetzt da kein russisches Erdgas mehr ankommt, hier eben jetzt der Anschluss an diese Wasserstoffleitung geplant, aber jetzt noch nicht realisiert, soll irgendwann dann kommen. Aber das Stück, das jetzt schon umgestellt ist, das geht dann in südlicher Richtung weiter, eben halt durch die Uckermark und Radeland hinüber nach Sachsen-Anhalt in die Nähe von Magdeburg und endet dann in dieser berühmt-berüchtigten Industrieregion nahe bei Bitterfeld. Ja, das ist dieses Stück, das jetzt schon auf den Transport von Wasserstoff eben umgestellt worden ist. Und wie gesagt, das sind circa 400 Kilometer, die da jetzt schon Wasserstoff leiten statt Erdgas neu gebaut worden sind. Aber dazu keine Leitungen, sondern es ist rein eine Umstellung von ehemaligen anderen Pipelines, eben wie gesagt, die bislang eben Erdgas transportiert haben.
Ja, das Interessante ist, dass alle Artikel mit Bildern von Pipeline-Baustellen ausgestattet wurden.
Ja, genau. Also, ja, gut, vielleicht hat man halt irgendwo ein Röhrchen irgendwie noch verlegt, dass man da, ja, genau.
Dass man schöne Bilder machen konnte. Ja. Es soll aber auch natürlich so sein, dass diese Pipeline jetzt noch weitergeleitet, weitergebaut wird, weiter umgerüstet wird. Quasi Ostdeutschland ist nicht das Ende, sondern das geht wirklich dann in den Süden runter in die Industrieregionen in Süddeutschland. Also da ist noch einiges, was zu tun ist. Allerdings wird sich das noch mal ein bisschen hinziehen. Also hier in dem quasi ostdeutschen Teil, da läuft jetzt alles, da ist alles bereit. Ja. Aber ich glaube, für den Rest, da haben sie noch mal ein paar Jahre vorgesehen.
Ja, genau.
Ich glaube, ich habe irgendwo was von 2029 gelesen oder so.
Ja, genau. Das wird noch ein paar Jährchen dauern. Vielleicht noch mal kurz zu den Abschnitten, die schon umgestellt sind. Also da geht es um verschiedene Teile der schon seit Jahrzehnten bestehenden Pipelines Opal und Jagal. Ja, dann wird noch so aufgeschlüsselt, eben halt so gut 100 Kilometer sind es eben von Lubmin eben, wie gesagt, hin bis zur Uckermark. Circa 170 Kilometer sind es dann von der Uckermark ins Radeland, wie auch schon angesprochen. Und dann nochmal eben 114 Kilometer bis rüber nach Bitterfeld, die da jetzt umgestellt worden sind. Und so kommt man eben auf diese circa 400 Kilometer, die wir ja erwähnt haben.
Ja, genau. Also es ist jetzt in Betrieb, es läuft. Die große Frage ist natürlich, wie läuft es? Und da muss ich sagen, haben wir sehr unterschiedliche Aussagen bekommen. Es gibt Aussagen, dass alles wunderbar ist und dass im Prinzip natürlich jetzt noch keine Kunden wirklich angeschlossen sind, aber dass Gascade im Prinzip von Anfragen überrollt wird, die sich anschließen wollen, also Firmen, die Wasserstoffbedarf haben und gerne da an das Kernnetz angeschlossen werden wollen. Ja, und dann gibt es halt auch die Meldungen, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass diese Pipeline jetzt eigentlich stillsteht und kein Ausblick besteht, dass da in naher Zukunft irgendwas an Wasserstoff rausgezogen wird.
Ja, genau. Es ist bei den Pipelines ja so, es können sich ja nicht nur jetzt die Abnehmer melden quasi und sagen, so, ich möchte gerne hier Wasserstoff aus dem Netz entnehmen und in meinem Unternehmen, in meiner Fabrik oder wie auch immer eben halt verbrauchen. Sondern man kann ja auch sagen, ja, ich möchte gerne hier einspeisen in euer Netz. Ich habe einen Elektrolyseur, den habe ich gebaut, der kann Wasserstoff eben jetzt erzeugen, vielleicht sogar am besten noch grünen Wasserstoff, und ich möchte den jetzt gerne hier ins Kernnetz einspeisen oder in eure Pipeline einspeisen, so dass ihr den dann verteilen könnt quasi, und dann bekommt ihr natürlich Netznutzungsentgelt. Und dann, was die Erzeuger natürlich im Sinn haben, ist, ihr Wasserstoff wird dann eben zu Abnehmern transportiert, die dann wiederum den Wasserstoff aus der Pipeline nehmen und verbrauchen. Aber, so wie du es gesagt hast, Johannes, diese Abnehmer, diese Verbraucher, die muss es natürlich auch erstmal geben. Und ja, das ist jetzt nichts Neues. Ich meine, man lamentiert da jetzt im Endeffekt seit Jahren eigentlich dazu, oder seit 2 Jahren auf jeden Fall. Die Nachfrageseite, die ist immer noch auf extrem niedrigem Niveau. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, die Nachfrage nach Wasserstoff, die geht jetzt eigentlich, Stand heute, gegen Null. Ist jetzt auch nicht richtig. Es gibt ja große Verbraucher von Wasserstoff, die gibt es schon immer. Vor allem in der Industrie, natürlich in der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie und so weiter. Was damit vielleicht gemeint ist mit so einem Statement, ist, dass neue Nutzer von Wasserstoff nicht so richtig dazu stoßen, haben wir ja auch schon hier im Podcast berichtet, weil die Use Cases nicht ganz stimmen, weil die Business Cases nicht ganz aufgehen im Moment, vielleicht auch in nächster Zukunft noch nicht ganz aufgehen, und sozusagen jetzt in Anwendungen, wo bisher Wasserstoff noch nicht benutzt worden ist, die Rechnung zur Umstellung auf Wasserstoff einfach noch nicht aufgeht. Und die Wette ist da natürlich, ja, wenn die Preise runtergehen, wenn Wasserstoff dann hoffentlich irgendwann mal günstiger wird, dann werden auch mehr von diesen Anwendungen, die sich bisher noch nicht rentieren, die auf Wasserstoff umzustellen, da hinzustoßen und dann natürlich die Nachfrage ankurbeln.
Also es ist wirklich nicht ganz klar, wie der Status ist. Zu wünschen ist es denen, dass sie große Nachfrage haben, aber man weiß nicht. Wenn ihr da mehr wisst, dann lasst es uns
wissen. Ja, genau.
Ja, super interessant, weil es ist natürlich schon so, es ist jetzt das Kernnetz, das ist ja die Hauptpipeline. Die wenigsten Firmen, die schließen sich ja direkt ans Kernnetz, letztendlich sind da dann Unterverteilnetze, die dann da dran geschlossen werden. Und das ist natürlich nochmal eine Stufe komplexer, als wenn ich jetzt nur irgendein Stahlwerk habe und sage, ich will da gern Wasserstoff haben. Da muss man schon dann wirklich richtig liegen. Und insofern ist es, glaube ich, nicht einfach. Andererseits ist natürlich wichtig, dass GasGuide da den Schritt geht, weil natürlich, wenn die Pipeline nicht da ist, dann gibt's ja auch gar keine Möglichkeit für die Erzeuger und Verbraucher, sich zu treffen.
Ja.
Insofern ist es bestimmt gut, dass die hier wirklich so einen ersten Schritt gemacht haben. Das wird auch in vielen Berichten gesagt, dass letztendlich, was da GasGuide gemacht hat, ist Pionierarbeit gewesen, ist das erste Mal, dass so eine Firma wirklich eine komplette Pipeline umgerüstet hat und die dann auch betriebsfertig hat.
Ja.
Nicht nur irgendein quasi Experiment auf Papier und PowerPoint, sondern
Oder irgend so ein Demo-Ding, halt 10 Kilometer mal oder irgendwie sowas, wo dann wirklich halt nennenswert jetzt wirklich durch halb Deutschland im Endeffekt eine Leitung mit Wasserstoff jetzt verfügbar ist tatsächlich, ist schon, kann man schon ernsthaft sagen, glaube ich, dass das wirklich eine Pionierleistung ist. Und dann ist da in Vorleistungen jetzt gegangen, natürlich auch politisch unterstützt und natürlich auch gefördert, ist alles ganz klar. Aber die Vorleistung ist jetzt da und jetzt kommt es wirklich darauf an, in den nächsten Jahren, und es sollten dann halt auch nicht 15, 20 Jahre sein, sondern wirklich die nächsten wenigen Jahre, muss natürlich jetzt auch die Abnahmeseite dann mal wieder hochskalieren und anspringen und wirklich Wasserstoff dann auch jemand entnehmen und wirklich sich eben halt kaufen trauen, weil letztendlich, so simpel das vielleicht klingt und so doof es ist, aber letztendlich ist natürlich der letztendlich den Wasserstoff verbraucht, für was auch immer, der den ganzen Spaß bezahlt. Ja. Und wenn es den nicht gibt, dann fällt alles andere halt in sich zusammen wie ein Kartenhaus.
Und gleichzeitig muss man auch sagen, der natürlich da einen Anschluss an das Wasserstoffkernnetz haben will, der muss ja schon allein für den Anschluss zahlen. Also ich habe gelesen, ich glaube 25 Euro pro Kilowattstunde an Anschlusskapazität muss man bezahlen dann pro Jahr. Und das muss sich ja auch lohnen. Also das macht man nur, wenn man wirklich Wasserstoff rausziehen will und auch sagt, mein Business Case gibt es her, dass ich da wirklich Wasserstoff benutze.
Ja.
Wenn ich jetzt nur Wasserstoff quasi mich da oder anschließen will an die Wasserstoffpipeline, weil das halt quasi gut ist für meinen CO2-Footprint oder für meine Marketingmaterialien, aber ich gar keinen Wasserstoff rausziehen will, dann kostet das natürlich auch was.
Insofern auch vielleicht gar nicht so verkehrt, auch diese Gebühren natürlich hier zu haben, weil jetzt aktuell natürlich in der politischen Stimmung ist jetzt Energiewende und Klimawandel jetzt sowieso nicht ganz oben auf der Liste, hat man das Gefühl. Aber wenn sich da die Lage mal wieder verändert, verhindert man natürlich dadurch, dass sich jetzt irgendjemand nur aus irgendwelchen Lifestyle- und Marketinggründen da mal anschließt und irgendwie vielleicht eben halt werbewirksam Mords irgendwie trommelt, wie viel Wasserstoff er verbrauchen wird und letztendlich wird dann doch gar nichts verbraucht. Das heißt, hier stellt man vielleicht mit so einer Maßnahme sicher, jetzt schließt sich wirklich nur eben auch derjenige an, der wirklich ernsthaft die einspeisen möchte oder der ernsthaft verbrauchen möchte.
Genau, zur Bezahlung ist noch zu erwähnen, dass das ja auch dann mit dieser quasi Finanzierung durch die Bundesnetzagentur abläuft, wo die Bundesnetzagentur so ein Konto eingerichtet hat im Prinzip, um jetzt gerade am Anfang die niedrigen Einnahmen von den Netzbetreibern abzufedern.
Ja.
Und dann sagt ja, wenn später dann mehr Wasserstoff verkauft wird, dann müsst ihr das wieder zurückzahlen oder wird es dann ausgeglichen, dass dann später die Gewinne eben reduziert werden. Das ist halt die Variante. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen in einem Podcast, dass ja der Staat da einspringt und sagt, wir müssen das Risiko minimieren, weil wir diese Sache haben wollen. Und da wurde dann einiges an Geld auch von KfW bereitgestellt, um wirklich zu schauen, dass das ja am Ende läuft.
Ja.
Ob es dann wirklich läuft und ob wir als Steuerzahler dann das Geld wiederbekommen, das steht natürlich noch in den Sternen. Das ist das Risiko, das halt da drin in der Situation ist.
Ja,
ja, ich glaube, wir sind optimistisch, dass das der Fall sein wird.
Ja.
Es gibt Stimmen, die, also wir haben ja auch einen Artikel gelesen, der war äußerst, äußerst negativ. Und da war eigentlich der Grundtenor, dass das alles ein hochspekulatives Geschäft ist und fast schon, ja, Geldverschwendung, muss man sagen.
Ja, diese Stimmen sind ja auch nicht neu. Die gibt es beim Wasserstoff ja schon immer und die wird es wahrscheinlich auch immer geben. Und natürlich, ja, die Möglichkeit besteht noch immer, dass das Ganze in Schuss in den Ofen ist quasi und niemand da jemals Wasserstoff rausziehen wird und nutzen wird, weil es einfach halt viel zu teuer und viel zu aufwendig und so weiter ist. Aber wenn man es nicht probiert, dann wird man es halt auch nicht rausfinden. Und insofern, ja, es wird ja immer gerne auf die Politik geschimpft. Ja, natürlich, da wird gar nichts gemacht. Die Förderpolitik ist verfehlt und so weiter und so fort. Kann man ja stundenlang oder ja im Endeffekt halt ganze Podcasts damit füllen, eben halt, was in der Politik alles falsch läuft. Aber hier muss man sagen, die Politik, die ist in gewissem Sinne hier in Vorleistung jetzt gegangen. Die hat im Endeffekt durch die Fördermittel und auch diese Kredite jetzt über die KfW, die du erwähnt hast, Johannes, mal dafür gesorgt, dass so ein Pipeline-Netz mit Wasserstoff vorliegt. Jetzt der erste wirklich große Abschnitt quasi, der tatsächlich vorliegt. Weitere werden in den nächsten wenigen Jahren ja folgen und auch noch wesentlich, wesentlich mehr als diese 400 Kilometer. Und dann ist zumindest quasi halt die Wiese ist gemäht sozusagen und ob dann jemand auf dieser schönen Wiese dann sein Handtuch eben halt ausbreitet, seinen Sonnenschirm aufspannt und da eben halt seine Tage verbringt, liegt dann auch an der Industrie und an den Unternehmen, die natürlich auch so einen Elfmeter, der da quasi jetzt ohne Torwart hier liegt, auch dann mal einfach versenken müssen. Ja, genau. Und da kann man dann auch nicht auf die Politik schimpfen im Endeffekt. Mhm. Die Politik, die hat jetzt den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und viele andere Dinge sind da auch dann nicht mehr möglich.
Ja, genau. Dieses Wasserstoffkernnetz ist natürlich auch noch viel mehr als nur diese, quasi das, was der Gascade macht mit dem Flow. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja.
So nennen sie diese Pipeline Flow, Making Hydrogen Happen. Da kommt natürlich noch einiges jetzt Schritt für Schritt dazu. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Es ist zu hoffen, dass sich das alles so entwickelt wie gewünscht und dass das wirklich zum Erfolg führt. Man muss natürlich sagen, ohne das ist der Erfolg schon quasi gleich weg.
Ja.
Also man muss es natürlich versuchen. Man muss schauen, dass man den Markt, diese Marktplattform aufbaut, die ja so eine Pipeline am Ende ist.
Ja.
Und dann ermöglicht, dass Leute eben einspeisen und ausspeisen können.
Ja, genau. Also noch Fragen auch zu klären. Das wird auch seitens Cascade so gesehen, gerade wenn es dann halt um Grenzübertritt geht. Im Flow-Projekt gibt es ja auch tatsächlich dann eben halt Grenzübertritte nach Polen, nach Tschechien, nach Frankreich und in die Schweiz. Und da ist schon noch wohl auch, da sind Formalitäten zu klären, es sind regulatorische Fragen zu klären, es sind rechtliche Fragen zu klären. Aber das wird, wie eigentlich fast immer, nicht der Showstopper sein. Es wird zwar gerne immer so vorangestellt, dass Regulatorik der große Showstopper ist und dass damit alles steht und fällt. Aber letztendlich, womit steht und fällt, das ist natürlich der Business Case.
Genau. Und das ist am Ende, zahlen Firmen für den Wasserstoff oder zahlen sie nicht? Und da ist halt natürlich schon so, dass zum Teil zahlt man dreimal mehr für die Energie aus Wasserstoff, die man aus Erdgas bekommt.
Ja.
Und das kann sich natürlich niemand leisten, der jetzt mit winzigen Margen operiert.
Ja.
Und gerade wenn man natürlich sagt, der Stahlindustrie oder Düngemittelindustrie, ja, oder was auch immer.
Die eh schon unter Druck sind, genau, und die eh schon jetzt eigentlich nicht wettbewerbsfähig sind, wenn man ehrlich ist, quasi. Die, wenn man die dann jetzt noch verdonnert, so jetzt bezahlst du übrigens eben halt für deinen Rohstoff jetzt plötzlich hier dreimal so viel, dann funktioniert es halt nicht.
Ja. Ja, genau. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen erzählt.
Ja.
Wir bleiben natürlich dran, wenn sich diese Pipeline weiterentwickelt, wenn mehr angeschlossen wird, mehr umgerüstet wird. Und vielleicht kriegt man ja auch ab und zu mal ein Update, wie es jetzt wirklich mit der Abnahme aussieht.
Mhm.
Gibt es Firmen, die sich da wirklich Wasserstoff rausziehen und Firmen, die einspeisen? Wenn wir da was erfahren, dann werden wir das natürlich wieder in eine Folge,
genau,
besprechen.
Genau, ja, und an dieser Stelle dann wie immer nochmal der Hinweis, wenn ihr mehr erfahren wollt, wenn ihr euch in mehr von den Einzelheiten vielleicht noch einlesen wollt, dann schaut doch in die Shownotes, dort findet ihr die Links, denen ihr folgen könnt, um mehr über dieses Projekt Flow und über das Wasserstoffkernnetz herauszufinden. Und schaut sehr gerne doch auch mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Nutzt unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de, um mit uns in Kontakt zu treten. Oder nutzt das Kontaktformular auf der Webseite, um mit uns in Kontakt zu treten. Das geht auch immer. Und dann,
genau,
ja,
damit wünschen wir euch dann eine schöne Woche.
Jawohl.
Und freuen uns dann auf die nächste Folge der Hydrogen Bar am nächsten Mittwoch.
Macht's gut, bis dahin.